Liebe Gemeinde, in dieser Woche gehen wir mit großen Schritten auf die nächsten Bibeltage zu, am kommenden Wochenende. Und wie immer wächst die Spannung und auch die Vorfreude von Tag zu Tag. Wir sind dankbar, dass Gott uns seit vielen Jahren diese Möglichkeit schenkt, jeweils im März und im September zum Bibelwochenende nach Hannover einzuladen. Seit einigen Jahren ist noch ein Jugendabend am Freitag dazu gekommen. Und Kurzentschlossene, die das jetzt hören, etwa über das Internet, können sich auch gern noch anmelden über unsere Homepage, beg-hannover.de. Für uns als Gemeinde sind die Bibeltage eine Chance, das zu praktizieren, was das Neue Testament Gastfreundschaft nennt. Dass wir unsere Türen weit öffnen, das wollen wir an jedem Tag, das wollen wir an jedem Sonntag ganz besonders, aber nochmal gesteigert gewissermaßen an den Bibeltagen. Ein Kennzeichen dieser Bibeltage besteht darin, in den Gottesdiensten arbeiten wir die Bibel ja in der Regel in kleinen Schritten durch. Also wie jetzt zum Beispiel den Römerbrief, so Absatz für Absatz. Bei den Bibeltagen geht es darum, größere Abschnitte der Bibel im Zusammenhang überschaubar darzustellen. Es ist wichtig, dass sich das beides gegenseitig ergänzt. Und auf diese Weise, da haben wir uns im Laufe der Jahre auch schon durch einige Bücher und Epochen der Bibel hindurchgearbeitet. Das können Sie auch über die Homepage nachverfolgen. Zuletzt haben wir das erste Buch Mose über einen größeren Zeitraum hinweg genauer angeschaut. Am kommenden Wochenende nun nehmen wir nach einiger Zeit im Alten Testament jetzt wieder einmal einen neutestamentlichen Brief zur Hand. Den Jakobusbrief. Dieser Brief, der Jakobusbrief, wird nicht so oft behandelt. Er ist auch nicht so bekannt, etwa wie der Römerbrief oder der Epheserbrief. Und besonders spannend ist es, weil zwischen dem Römerbrief und dem Jakobusbrief ein besonderes Verhältnis besteht. Ein besonderes Verhältnis. Es ist immer wieder mal behauptet worden, dass zwischen den beiden eine Spannung bestünde und dass sie nicht zusammenpassen, der Römerbrief und der Jakobusbrief. Aber unsere Überzeugung ist, die passen eigentlich sehr gut zusammen. Man hat nicht nur die beiden Briefe gegeneinander ausgespielt, man hat auch ihre Verfasser gegeneinander auszuspielen versucht und hat gesagt, auf der einen Seite das Paulus und auf der anderen Seite Jakobus und die vertreten völlig unterschiedliche Botschaften und Konzepte. Nun, ist das berechtigt, müssen wir fragen. Paulus ist vielen von uns ja vertraut, Jakobus dagegen weniger, hat ja auch nur diesen einen Brief geschrieben, aber die beiden haben sich natürlich gekannt, Paulus und Jakobus. Haben sie sich auch verstanden? Haben sie zusammengearbeitet? Wie sind sie miteinander umgegangen? Was hätten die beiden gesagt zu dieser Behauptung, dass Paulus und Jakobus nicht zusammenpassen? Und was können wir möglicherweise für unser Miteinander von den beiden lernen? Das wollen wir heute Morgen klären. Und damit bauen wir jetzt einen Sonntag vor den Bibeltagen eine Brücke vom Römerbrief zum Jakobusbrief. So versteht sich diese Predigt heute Morgen. Sie soll eine Brücke bauen vom Römerbrief zum Jakobusbrief, sodass wir dann richtig gut vorbereitet sind auf das kommende Wochenende. Und dazu wollen wir die Bibel aufschlagen, beziehungsweise den Gottesdienstzettel vornehmen, den Sie vor sich haben. Ich will auch immer wieder dazu ermutigen, bringen Sie Ihre eigenen Bibeln mit. Dann können Sie sich Anstreichungen machen, Sie können Parallelstellen vergleichen. Es gibt einen bewegenden Bericht im Neuen Testament. Es gibt eine auf den zweiten Blick atemberaubende Szene. Da können wir gewissermaßen zuschauen, wie die beiden Protagonisten, Paulus und Jakobus, aufeinandertreffen. Diese Szene findet sich in Apostelgeschichte 21. Es ist nicht die erste Begegnung der beiden, aber diese Begegnung steht doch im Zeichen einer ziemlichen Spannung. Das werden wir gleich sehen. Paulus befindet sich auf der Zielgerade seiner dritten Missionsreise. Das ist die Situation, so etwa im Jahr 57, 58. So in etwa kann man das datieren. Und zusammen mit seinen Begleitern nehmen sie Kurs auf Jerusalem mit einer ansehnlichen Kollekte im Gepäck, die sie eingesammelt haben für die Muttergemeinde in Jerusalem. Das war auch ihre Aufgabe. Und Lukas schreibt nun in den Versen unmittelbar vor unserem Text, also Apostelgeschichte 21 ab Vers 15, nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem. In dem wir, da schließt Lukas sich selbst mit ein, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er war dabei und erinnert sich offensichtlich noch genau, wie die beiden nun aufeinander trafen. Paulus und Jakobus. Und als Überschrift über diesen Text wählen wir diesmal kantige Typen, zarte Gewissen. Kantige Typen, zarte Gewissen, als Paulus auf Jakobus traf. Und jetzt wollen wir diese Verse lesen ab 17. Apostelgeschichte 21 ab Vers 17. Und das haben sie vor sich. Und als wir in Jerusalem angekommen waren, schreibt Lukas, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten fanden sich ein. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber priesen den Herrn, als sie das hörten. Und sie sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, welch große Zahl von Juden gläubig geworden ist. Also damit meinen sie auch die Juden, die in Jerusalem gläubig geworden sind. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, den Abfall von Mose lehren und sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den Gebräuchen wandeln, also nach den jüdischen Gebräuchen. Was ist nun zu tun? Auf jeden Fall muss die Menge zusammenkommen, also der Gemeinde, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. So tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer hier, die ein Gelübde auf sich haben. Nimm diese zu dir, lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie das Haupt scheren lassen, so können alle erkennen, dass nichts ist an dem, was über dich berichtet worden ist, sondern dass auch du ordentlich wandelst und das Gesetz hältst. Was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben, nämlich nach dem Apostelkonzil 8 Jahre vorher, so haben wir ja geschrieben und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Erstickten und Unzucht. Dann nahm Paulus die Männer zu sich und ging am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Was ist die Situation? Paulus trifft endlich in Jerusalem ein. Er hat diese lange, gefährliche Missionsreise hinter sich. Und hier in Jerusalem, wir sehen das, erwartet ihn einerseits ein liebevoller, freundlicher Empfang. Das ist auch schon mal viel wert, ja, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Wir haben das auch dokumentiert. Und andererseits betritt Paulus ein Minenfeld von Konflikten. Ein ganzes Minenfeld von Konflikten. Was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist das Verhältnis dort zwischen Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu. Das war das Problem. Das war von Anfang an schwierig und das ist ja überhaupt typisch über Gemeinde bis heute. In einer Gemeinde, da kommen Leute zusammen, die sich so in keinem Verein treffen würden. Das ist Gemeinde Jesu zu jeder Zeit. Und das ist ganz klar, dass es da Spannungen geben muss, das kann gar nicht anders sein. In der Liebe zu Jesus waren sie sich einig, er ist der einzige Messias, er ist der einzige Retter, klar. Aber wie ging man jetzt mit der jüdischen Tradition um? Wie viel davon durften die Juden in die neue Gemeinde mit hinübernehmen gewissermaßen? Das war ja eine Frage. Und wie sollten ihre neuen Brüder aus dem Heidentum damit umgehen? Das ist doch klar, wenn einer zu Jesus kommt, dann bringt er ja sein ganzes bisheriges Leben mit, jeder von uns. Und was einen geprägt hat, das schüttelt man ja nicht einfach so ab wie einen alten Schuh. Das geht ja mit. Und im Vorfeld hatte sich Paulus schon auf eine schwierige Situation offensichtlich eingestellt. Es war ihm wahrscheinlich schon ein bisschen mulmig, als er da nach Jerusalem reiste, bei der dritten Missionsreise. Denn kurz vorher schreibt er im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 31, helft mir durch eure Gebete, damit mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen auch willkommen sei. Also er wusste schon, das könnte etwas schwierig werden. Und er hat gesagt, betet, dass das gut geht und dass es trotzdem unter Gottes Segen steht. Dem Paulus war ein Gerücht vorausgereist. Er, der ehemalige Vorzeigerabbi, sei zu einem Gegner des Judentums geworden. Das war der Vorwurf. Gewissermaßen von einem Extrem ins andere gekippt. Erst war er der eifrigste jüdische Gesetzesbefolger, den man sich vorstellen konnte. Er hatte die Gemeinde Jesu verfolgt, weil sie genau das leugnete als heilsnotwendig. Und jetzt offensichtlich war er zu einem Gegner des Judentums geworden. So hat man das zumindest geschickt gestreut unter seinen Gegnern. Und dann kommt der Tag, von dem unser Text hier berichtet. Diese beiden Giganten der Urgemeinde stehen sich plötzlich persönlich gegenüber, als Paulus auf Jakobus traf. Das ist der Untertitel. Ja, kantige Typen, sensible Gewissen oder zarte Gewissen, als Paulus auf Jakobus traf. Und was da passiert, lesen wir eben hier in den Versen 18 bis 22. Paulus ging mit uns zu Jakobus, alle Ältesten fanden sich ein. Nachdem er sie begrüßt hat, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott und den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Und er stößt damit erstmal auf Zustimmung. Und nun stehen die beiden sich da so gegenüber. Jakobus galt als Sprecher der konservativen Judenchristen in Jerusalem. Die Apostel sind zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht in der Hauptstadt. Sie sind unterwegs, vielleicht auch zwischenzeitlich schon vertrieben teilweise. Aber Jakobus ist noch da. Er war ein Halbbruder von Jesus, dieser Jakobus. Es gibt mehrere Jakobus-Namen im Neuen Testament, deswegen müssen wir den genau identifizieren. Das war Jakobus, der Herrenbruder. Leiblicher Sohn von Maria und Josef, der hatte seinen Halbbruder Jesus immer sehr skeptisch betrachtet. Gesagt, was ist mit dem Jesus los? Das war ihm nie ganz geheuer. Er hat ihm auch nicht geglaubt. Und erst nach der Auferstehung hat Jakobus dann eine echte Bekehrung erfahren. Paulus schreibt das in dieser berühmten Zeugenliste, 1. Korinther 15, Vers 7. Der Auferstandene ist gesehen worden von Jakobus. Das war dieser Jakobus. Und da hat er sich bekehrt. Da hat er begriffen, dieser seltsame Halbbruder, den ich immer für so übertrieben in seinen Predigten gehalten habe, dessen seltsame Wunder ich nie einordnen konnte, der ist doch Gottes Sohn. Und er hat sich echt bekehrt, der Jakobus, weil er dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Und von da an hat er dann engen Kontakt zu den Aposteln gesucht. Er wurde zu einer der Säulen, einer der tragenden Säulen der Urgemeinde. Paulus schreibt später in Galater 2, Vers 9, ich habe mit den Säulen geredet, damit meint er Petrus, Johannes und diesen Jakobus, den Herrenbruder. Mitte der 40er Jahre schreibt Jakobus dann den Jakobusbrief, über den wir nächste Woche sprechen werden. Da wird uns auch Dr. Solter noch einige Hinweise zu den Entstehungsbedingungen geben, Mitte der 40er Jahre etwa. Und dann stirbt er 62 nach Christus den Märtyrertod. Und unsere Begegnung hier ereignet sich etwa 5 Jahre davor. um 57 nach Christus. Wahrscheinlich 10 Jahre nach dem Jakobusbrief und 5 Jahre vor dem Martyrium, so dass Sie es einordnen können. Jakobus ist der offizielle Gastgeber für Paulus hier in Jerusalem. Er ist der Platzhirsch. Er vertritt die ehrwürdige Muttergemeinde dort. Mit Paulus kommt die Delegation der jungen Gemeinden aus Kleinasien. Die waren ja zum Teil durch seine Predigten entstanden. Sie kommen nicht mit leeren Händen. Alle diese Gemeinden hatten eine schöne Kollekte für Jerusalem zusammengelegt, um die Muttergemeinde in dieser Weise zu unterstützen. Und dann stehen sich diese beiden Giganten gegenüber. Paulus und Jakobus. Es ist nicht ihr erstes Aufeinandertreffen. Sie waren sich schon 8 Jahre vorher beim Apostelkonzil begegnet. Aber es ist doch eine spezielle Situation. Jeder der beiden repräsentiert eine große Gruppe, eine wachsende Gruppe jeweils der jungen Christenheit. Beide Begegnungen waren durch Gottes Gnade enorm gestärkt worden. Und beide, Paulus und Jakobus, das sehen wir dann auch im Galaterbrief, wissen um die Gerüchte, dass ihre Positionen angeblich in Spannung zueinander stehen sollen. Paulus, der Revoluzer, Paulus, der das Kind mit dem Bade ausschüttet, Paulus, der von einem Extrem ins andere gefallen ist und jetzt sozusagen zum fanatischen Feind des Judentums geworden. So sagen das seine Gegner und manches von den Vorwürfen bleibt noch hängen und manche Jakobus-Anhänger werden das vielleicht auch so ein bisschen befürchtet haben. Und auf der anderen Seite, was werden die Paulus-Anhänger gesagt haben? Jakobus, der Traditionalist. Jakobus, der Traditionalist, der vermischt immer noch das Evangelium mit dem Gesetz. Der hat immer noch nicht ganz die Freiheit des Evangeliums begriffen. So in etwa könnten die Paulus-Anhänger formuliert haben. Und jetzt muss es geklärt werden. Und das ist zunächst Paulus dran. Sein Bericht wird sichtbar bestätigt durch die Vertreter der jungen Gemeinden, die da mit ihm reisen. Ja, er erzählte alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hat. Also nicht, was Paulus getan hatte, sondern was Gott getan hatte. Er sagt, hier hat Gott gehandelt. Immer wo Menschen wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, handelt Gott. Und nicht Menschen. Ich bin nicht eigenwillig vorgegangen, sondern ich habe im Gehorsam gehandelt. Und die Jerusalemer hören geduldig zu. und machen dann ihr Einverständnis deutlich, ihre Zustimmung. Vers 20, sie aber priesen den Herrn, als das hörten. Und boah, da dürfte Paulus erstmal einmal tief durchgeatmet haben, als er merkte, sie akzeptieren das. Sie sehen, dass da Gott handelt. Zustimmung ist das eine, aber danach spricht Jakobus eine kritische Frage an. Er erzählt von diesem Vorwurf, den einige über Paulus in Umlauf gebracht haben und der sich inzwischen ausbreitet wie ein Virus. Und wie lautet dieser Vorwurf? Vers 20. Du siehst, welche große Zahl von Juden, also hier auch bei uns in Jerusalem, gläubig geworden ist. Viele Juden sind zum Glauben an Jesus als den Messias gekommen, heißt das. Und alle hängen aber noch an ihrem Judentum auch. Sie sind Eiferer für das Gesetz, sagt Jakobus, und es ist ihnen über dich berichtet worden. Es ist über dich, Paulus, Folgendes berichtet worden. Du würdest alle Juden, die unter den Heiden sind, also in der Diaspora, in diesen anderen Ländern, du würdest sie den Abfall von Mose lehren. Und ihnen sagen, sie sollten ihre Kinder nicht beschneiden und nicht nach den jüdischen Gebräuchen mehr leben. Also es ist hier auffällig, Jakobus verwendet ausdrücklich die Anrede Bruder. Bruder, du siehst das, also du bist mein Glaubensbruder. Und Jakobus zitiert die Vorwürfe auch nur. Er stellt sich nicht dahinter, er zitiert sie nur. Und offensichtlich hatten die Gegner eine interessante Mixtur von Lüge und Wahrheit zusammengerührt. Das geht ja oft sehr schnell. Natürlich hatte Paulus gesagt, die Beschneidung ist nicht heilsnotwendig. Man muss sich nicht beschneiden lassen, um in den Himmel zu kommen. Natürlich hat Paulus gesagt, jüdische Vorschriften wie Reinigungsgebote und religiöse Feste sind für unser Verhältnis zu Gott nicht mehr erforderlich. Ist doch klar. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden war, hatte sich die Situation völlig geändert. Natürlich hatte Paulus das gepredigt, aber, wir müssen präzise sein. Paulus hatte seine jüdischen Zeitgenossen und Volksgenossen keinesfalls bedrängt, dass sie sich unbedingt von allen jüdischen Ordnungen trennen sollten. Er hatte den Eltern auch nicht gesagt, lasst eure Kinder bloß nicht beschneiden. Das hat er ihnen nicht verboten. Er hatte das auch nicht gesagt, dass das irgendwie sündig wäre, die Kinder beschneiden zu lassen. Er hat nur gesagt, diese ganzen jüdischen Vorschriften sind jetzt, seitdem Jesus gekommen ist, nicht mehr notwendig, um das Verhältnis zu Gott zu klären. Und wir merken den Unterschied. Er hat nicht gesagt, ihr sollt keine jüdischen Feste mehr feiern. Er war ja selbst zum Pfingstfest gekommen. Und er hat ja vor kurzem selbst den Timotheus beschneiden lassen. Und er hat seine Missionstätigkeit in der Regel immer in den Synagogen begonnen, wenn er in andere Städte gegangen ist. Also Paulus war da wirklich über jeden Verdacht erhaben. Er hatte lediglich betont, für die Versöhnung mit Gott, um in den Himmel zu kommen, um Gottes Kind zu werden, dafür sind diese Dinge nicht nötig. Jesus Christus allein genügt zum Heil. Es muss keine Zusatzbedingung erfüllt werden. Er hat alle unsere Schuld getragen. Und man darf den Heiden nicht jetzt zusätzlich diese jüdischen Bräuche auflegen. Und die Juden sind frei darin zu entscheiden, wie sie mit diesen Traditionen umgehen. Sie sind frei zu entscheiden, je nach ihrem Gewissen. Und nun gab es Juden, die Jesus ablehnten. Klar. Ungläubige, nicht Messiasgläubige Juden. Das war wahrscheinlich teilweise zeitweilig auch die deutliche Mehrheit. Und denen war natürlich diese ganze Öffnung zu den Heiden ein Dorn im Auge. Die hielten das so für oberflächliche Gleichmacherei. Die sagten, was ihr da so als christlichen Konsens bezeichnet, das ist nichts anderes als ein fauler Kompromiss, mit dem ihr unser Judentum verwässert. Hört doch auf damit. Und sie beobachteten natürlich mit großer Sorge, wie viele ihrer Landsleute offen zur christlichen Gemeinde überliefen. Und Paulus war einer der Hauptschuldigen daran. Und Petrus natürlich genauso. Und Johannes. Und die nichtchristlichen Juden, also die Juden, die Jesus ablehnen, hatten natürlich ein starkes Interesse daran, den Paulus unmöglich zu machen, den Paulus in ein schiefes Licht zu rücken, ihn als einen abgefallenen Feind der jüdischen Sache darzustellen, als ein Büttel der heidnischen Unterdrücker. Das war das Image, was man ihm anhängen wollte. Das Etikett, das man ihm aufkleben wollte. Sie wollten auf Deutsch seine Glaubwürdigkeit in der jüdischen Welt ein für alle Mal ruinieren, damit er dort auch nicht mehr missionieren konnte. Und sie wollten die Einheit in der christlichen Gemeinde belasten. Und dazu profitierten diese Gegner, das müssen wir einfach als Hintergrund wissen, damit wir es besser verstehen. Sie profitierten damals von einer zusätzlich aufgeheizten politischen Stimmung, die es damals unter Juden gab. Da gab es einen weit verbreiteten Hass gegen die Heiden, politisch damals. Und je besser es gelang, Paulus in die Nähe dieser Heiden zu rücken, Umso leichter konnte man sich seine Predigten und Vorträge vom Halse halten. Umso leichter war es, ihn abzuschießen, auf Deutsch gesagt. Das war das Problem. Und irgendwann erreichte diese Anti-Paulus-Propaganda, wie das so ist, natürlich auch die Gemeinden. Irgendwas sickerte durch. Irgendwas bleibt hängen. Irgendwann haben dann auch einige Judenchristen angefangen, sich zu fragen, na, Paulus, ist das nicht doch ein bisschen extrem, was der macht? Müssen wir nicht doch ein bisschen vorsichtig sein? Und Jakobus spricht das Problem behutsam an. Und er sagt, hier gibt es Handlungsbedarf. Er sagt, Leute, wenn wir die Sache so weiterlaufen lassen, es reißt uns die Gemeinde Jesu auseinander. Es driften Judenchristen und Heidenchristen irgendwann immer stärker voneinander weg. Wenn wir das zulassen, dass der Paulus hier im Wind steht und diffamiert wird, und wenn Unklarheit über deine Position besteht, Paulus, dann wird das uns die Sache erschweren und wir werden nicht mehr gemeinsam so gut missionieren können wie bisher. Wir werden ständig irgendwelche kritischen Rückfragen beantworten müssen, die von der Sache ablenken. Und dann kommt eben diese drängende Frage auf Vers 22, die der Jakobus ganz ehrlich, ganz offen auf den Tisch des Hauses legt. Und er sagt, was ist nun zu tun? Verstehen Sie, die haben nichts unter den Teppich gekehrt. Auf jeden Fall, sagt Jakobus, muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du da bist. Wir müssen das klären. Wir müssen es transparent klären. Und man kann fast, und ich bitte Sie, sich so ein wenig hineinzufühlen in die Stimmung dieser Begegnung. Man kann fast mit Händen greifen, wie vorsichtig, ja geradezu behutsam und schonend die beiden alten Kämpfer hier miteinander umgehen. Ich bitte Sie, das genau wahrzunehmen. Ja, kantige Typen, aber zarte Gewissen. Und das ist das erste gute Beispiel, was uns die beiden Haudegen hier geben. Wir haben zwei Punkte heute Morgen. Erstens, Rücksichtnahme unter Christen bedeutet, den anderen zu schonen. Rücksichtnahme unter Christen bedeutet, den anderen zu schonen. Und zwar, soweit es eben geht, dem anderen nicht mehr zuzumuten, als nötig ist. Nicht einfach drauf losknüppeln. Wohlgemerkt, das hat nichts mit Kungelei zu tun. Das bedeutet nicht Appeasement auf Kosten der Wahrheit. Jakobus legt das Problem ja ehrlich auf den Tisch. Haben wir ja gelesen, wie er das dem Paulus sagt. Es sind da die und die Vorwürfe gegen dich aufgekommen. Was ist dran? Wir müssen es klären. Was sollen wir tun? Aber Sie merken auch, der Jakobus schlägt das dem Paulus nicht um die Ohren. Er sagt, lass uns nach einer gemeinsamen Lösung suchen. Und diese Grundhaltung, die zeigt Jakobus nicht nur gegenüber dem Heidenapostel, sondern er zeigt sie gegenüber allen Heidenchristen. Schonung. Ihnen werden keine speziellen jüdischen Gesetze auferlegt, nur um die Juden ruhig zu stellen. Jesus hat das nicht verlangt. Jesus hat nicht verlangt, dass die Heiden bestimmte jüdische Gebote erfüllen. Und dazu erinnert Jakobus eben nochmal an das Apostelkonzil von vor circa 8 Jahren, bei dem er selbst eine entscheidende Rolle gespielt hat. Damals hatten sie gefragt, was dürfen wir den Heiden zumuten? Und damals hatten sie das Ergebnis ihrer Beratungen und Gebete schriftlich festgehalten, in einem Konzilsbeschluss. Und aus diesem Konzilsbeschluss zitiert jetzt Jakobus nochmal in Vers 25. Das ist ein richtiges Zitat daraus. Da sagt er, was aber die gläubig gewordenen Heiden betrifft, so haben wir ja geschrieben, also damals beim Apostelkonzil, und angeordnet, dass sie von alledem nichts zu befolgen haben. Die müssen keine jüdischen Feste feiern, die müssen sich nicht beschneiden lassen. Das ist nicht erforderlich. Das heißt, den Heiden wird kein zusätzliches jüdisches Gesetz aufgelegt. Die müssen nicht erst Juden werden, um dann Christen werden zu können. Ganz wichtig, sie müssen sich nicht extra beschneiden lassen, um Christen erster Klasse zu werden. Sie müssen nicht bestimmte jüdische Festtage einhalten, um vollgültig anerkannt zu werden. Das hat Jesus nicht gefordert. Sie gehören allein durch Jesus vollwertig dazu. Sofern sie an Jesus glauben, sofern sie ihr ganzes Leben unter seine Herrschaft stellen, sofern sie ihn als ihren König anbeten, es gibt keine Christen erster oder zweiter Klasse. Es gibt nur Christen oder keine Christen. Aber es gibt nicht Christen erster oder zweiter Klasse. Das gibt es in der Bibel nicht. Und diese Bitte, sich innerhalb der Gemeinde Jesu gegenseitig zu schonen, die gilt in beide Richtungen. Gilt für Heidenchristen wie für Judenchristen. Also den Heidenchristen soll nichts Unnötiges auferlegt werden, zum Beispiel Beschneidung, und umgekehrt sollen die Heidenchristen aber auch das Gewissen ihrer judenchristlichen Brüder nicht stärker belasten als unbedingt nötig. Das sollen sie schon, die sollen auch das Gewissen ihrer judenchristlichen Brüder schonen. Und das meint Teil 2 dieses Beschlusses, denn Vers 25 geht ja noch weiter. Dass sie von alledem nichts zu befolgen haben, sondern sich nur hüten sollen vor dem Götzenopfer und dem Blut und vor Erstickten und vor Unzucht. Das ja. Das ist interessant, diese 4 praktischen Punkte sind nichts Grundsätzliches, die haben alle irgendwie mit den Heiligkeitsgeboten von 3. Mose 17 und 18 zu tun. Daraus kommt es, also Götzenopfer, das war das Fleisch, das den heidnischen Götzen geopfert wurde und dann verkauft wurde. Und für viele Juden war das ein Gewissensproblem, Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert worden war. Und Paulus sagt, beziehungsweise das Apostelkonzil sagt, da schont das Gewissen eurer jüdischen Brüder und wenn ihr mit ihnen zusammen seid, verzichtet drauf. Genauso Blutverzehr. Keine Seele unter euch soll Blut essen. Das war den Juden aus bestimmten Gründen gesagt worden. Wenn ihr mit Juden zu tun habt, haltet euch dran. Schont ihre Gewissen da. Und darum auch Fleischgenuss von Tieren, die man durch Ersticken getötet hat. Dabei wurde nämlich nicht das Blut abgeführt. Und deshalb sollten Juden zu einer bestimmten Zeit auch diese Tiere nicht essen. Und das Apostelkonzil hatte gesagt, Leute, nehmt da Rücksicht. Und Unzucht, das ist das 4., also Götzenopfer, Blutverzehr, Ersticktes und Unzucht. Unzucht, das kann jede Art von sexueller Sünde bezeichnen und das war sowieso klar, dass das nicht in Frage kam. Das musste nicht eigens nochmal gesagt werden eigentlich. Unzucht steht hier vielleicht auch stellvertretend als Stichwort für alle anderen Grundgebote, die sowieso gelten. Ja, die sowieso für jeden Christen gelten. Also, keine Sondergesetze für die Heiden, aber wo ihr es mit judenchristlichen Brüdern zu tun habt, dann nehmt Rücksicht, verzichtet auf Götzenopferfleisch zu essen, verzichtet auf Blutverzehr und verzichtet auf Fleischgenuss von Erstickten und Unzucht sowieso. Und so sollen sich Heidenchristen und Judenchristen gegenseitig schonen. Darum ging's. Es ging ja nicht ums Heil. Das kommt ohnehin durch Jesus allein, durch seinen Opfertod am Kreuz. Sondern es ging um liebevolle Rücksichtnahme im Zusammenleben. Und dazu formulieren die Apostel kein stures neues Gesetz. Das ist kein neues Gesetz, was sie hier formulieren, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Die bereitwillige Rücksichtnahme auf den anderen ist eine Frucht, die nur Jesus in unseren Herzen wachsen lassen kann. Eine Frucht. Und das ist also das Erste, was wir hier bei Jakobus und bei Paulus finden. Rücksichtnahme unter Christen bedeutet, den anderen zu schonen. Den anderen so weit wie möglich zu schonen. Und das gilt für uns genauso. Welche unnötigen Zusatzforderungen könnte es bei uns geben? Da könnte man jetzt lange überlegen. Das kann sich jeder mal für sich überlegen. Ich nehme nur mal als ein Beispiel etwa der Kleidungsstil. Das könnte so eine Frage sein. Der Kleidungsstil. Natürlich sollen wir uns als Christen nicht aufreizend kleiden. Das ist ja klar. Da geht es nicht in erster Linie um Geschmack, sondern eher um den Umgang mit unserer Sexualität. Dass wir uns nicht aufreizend kleiden sollen. Und es ist auch gut, wenn jeder für sich persönlich überlegt, wie kann ich Gott am besten ehren, auch mit meiner Kleidung? Und wie kann ich das ernst nehmen, dass der Gottesdienst eine besondere Veranstaltung ist? Und dass wir Gott auch besonders unsere Ehrerbietung zum Ausdruck bringen wollen. Das ist natürlich auch teilweise von der Kultur abhängig. Auch davon, was der eine als schick oder angemessen empfindet, sind auch manche Geschmacks- und Prägungsfragen betroffen. Aber sobald wir eine ganz spezielle Kleiderordnung vorschreiben würden, wäre das ein neues Gesetz. Und das dürften wir nicht von Jesus her. Das wäre ein neues Gesetz, eine ganz spezielle Kleiderordnung zu eng gefasst. Und das würde manchen ausschließen oder auch unnötig verunsichern. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel. Rücksicht in der Gemeinde bedeutet, dass ich den anderen schone. Dass ich Rücksicht nehme auch auf seine Empfindlichkeiten. Dass ich Rücksicht nehme auf seine Prägung, Rücksicht nehme auf sein Gewissen. Dass ich ihn schone durch liebevollen, behutsamen Umgang, zarte Gewissen. Und dass ich ihn dadurch schone, dass ich nichts Unnötiges von ihm fordere, was auch Jesus nicht von ihm fordert. Was über die Bibel hinausgeht, dass ich das nicht fordere. Das bedeutet Rücksicht unter Christen, den anderen schonen. Das ist eine. Und dann finden wir hier noch eine zweite Art von Rücksichtnahme. Und da wird uns besonders Paulus zum Vorbild. Aber Jakobus bringt ihn auf die Idee. Gemeinsam überlegen die beiden, wie können wir die gemeinen Unterstellungen gegen Paulus am schnellsten aus der Welt schaffen. Also diese Unterstellung, dass er alle jüdischen Traditionen bekämpft und verunglimpft. Und wie können wir gerade in den Reihen der konservativen Judenchristen das Vertrauen zu Paulus wiederherstellen? Darum geht es. Wie können wir den Bruder aus der Schusslinie nehmen? Wie können wir erreichen, dass die ganze Gemeinde auch in Jerusalem wieder voll hinter ihm steht und hinter seinem ganzen Missionsdienst? Und da hat Jakobus die entscheidende Idee. Er sagt, was wollen wir tun? Vers 22. Und was er dann vorschlägt, das klingt für uns zunächst etwas befremdlich. Ich denke, wir haben auch gestutzt, als wir das gelesen haben, dieses spezielle jüdische Ritual. Vers 23, so tu nun das, was wir dir sagen. Wir haben hier vier Männer, die haben Gelübde auf sich genommen. Also vier Judenchristen. Die nimm zu dir, lass dich reinigen mit ihnen, trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. Und dann werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Das heißt ja nicht, dass du glaubst, durch das Gesetz gerettet zu werden. Wie muss man sich das vorstellen? Ganz kurze Erklärung. Diese vier Männer, das waren offensichtlich bekehrte Juden aus der christlichen Gemeinde, die hatten vor einigen Wochen ein Gelübde abgelegt. Und für die Dauer des Gelübdes, das waren so in der Regel 30 Tage, durften sie keinen Wein trinken, sich keinem Toten nähern und sie durften sich nicht die Haare abschneiden. Und zum Ende des Gelübdes ging man dann zum Priester, schnitt sich die Haare ab. Es gab eine Opferzeremonie und dann war die Zeit des Gelübdes vorbei. Und das Gelübde dieser Leute ging offensichtlich in die letzte Woche. Und da hat Jakobus eine Idee. Er gibt Paulus den Rat, begleite sie doch bei ihrem abschließenden Reinigungsritual. Und übernimm die Kosten für die fälligen Opfer, bezahl das, die Opfer, die fällig sind beim Priester. Das kannst du ja aus der Kollekte machen, die ihr uns mitgebracht habt, hat er vielleicht gesagt, denn die Kollekte war ja für die Einheit von Judenchristen und Heidenchristen gedacht, also er hätte sich da gut, auch bei der Kollekte, hätte ich mal fast gesagt, bedienen können. Wenn die, könnt ihr mir vorstellen, dass Jakobus ihm das vorgeschlagen hat. Und wenn du das machst, sagte er, dann werden endlich die Gerüchte verstummen, dass du ein Feind des Judentums geworden bist. Und sie werden dir besser zuhören in Zukunft. Und sie werden gar nicht erst weitere heidenchristliche, anti-heidenchristliche Vorbehalte aufbauen. Das war die Idee. Und wir lesen nicht, wie die erste Reaktion von Paulus gewesen ist. Oh, er hat offensichtlich schnell verstanden, was die Brüder von ihm wollten. Und um welche Rücksichtnahme sie ihn hier baten. Aber das war für Paulus bestimmt keine leichte Entscheidung. Da kam sein ganzes altes Leben wieder hoch. Das lag ja hinter ihm. Und er wollte ja auch keinen verwirren, dass er denkt, Mensch, ist Paulus zurückgefallen ins Gesetz. Aber hier ging es darum, Rücksicht zu nehmen und denen zu zeigen, dass er kein Feind des Judentums geworden war. Man kann sich vorstellen, wie Paulus einen harten inneren Kampf auszukämpfen hatte. Und vielleicht hat er sich gefragt, muss das sein? Aber sehen Sie hin, davon schreibt Lukas nichts. Wir lesen nicht, dass Paulus sich hier irgendwie weinerlich oder also lamoriant beklagt, was mutet man mir, armen Heidenapostel, hier zu. Was lesen wir stattdessen? Vers 26, was steht da? Ganz schlicht und einfach. Da nahm Paulus die Männer zu sich und ging. Am folgenden Tag, nachdem er sich hatte reinigen lassen, mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an. Das heißt, dass das Ende dieses Opfers gekommen war, bis für jeden von ihnen das Opfer dargebracht werden sollte. Er hat es gemacht. Er hat es genau so gemacht, wie Jakobus ihm gesagt hat. Und ihr Lieben, das ist die zweite Form von Rücksichtnahme, die wir hier finden. Rücksichtnahme unter Christen bedeutet einmal, den anderen zu schonen. Und Rücksichtnahme unter Christen bedeutet zweitens, sich selbst nicht zu schonen. Sich selbst nicht zu schonen. Unser alter Adam neigt dazu, es genau umgekehrt zu machen. Wir wollen uns schonen und die anderen nicht so sehr. Und Rücksichtnahme unter Christen bedeutet genau das hier. Sich selbst nicht zu schonen, um der Geschwister willen, letztlich auch um Christi willen, in erster Linie um Christi willen, um der Gemeinde willen, Unbequemes auf sich zu nehmen. Ihr lieben, Paulus hätte das eigentlich nicht nötig gehabt. Paulus hatte seinen Judengenossen ja nichts Böses getan. Er hatte ja niemanden verunglimpft, er hatte ja niemanden beleidigt, hat er doch nicht gemacht. Und was sie gegen ihn vorbrachten, das war einfach eine üble Unterstellung. Das war eine gezielte Diffamierung, diese Mixtur von Wahrheit und Lüge. Er hatte keinen Volksgenossen bedrängt, dass er seine Kinder nicht beschneiden dürfe oder dass er die Feiertage nicht halten dürfe. Paulus hatte lediglich betont, für die Versöhnung mit Gott ist das nicht entscheidend. Und er hatte ganz klar gesagt, natürlich darf man auf keinen Fall die Beschneidung als Bedingung zum Heil fordern, weil das Jesus klein macht. Und seine Gegner hatten ihn daraufhin zum fanatischen Gegner des Judentums gestempelt. Aber jetzt war der Schaden angerichtet. Es waren vielleicht auch manche Gutgläubigen verwirrt. Oft werden ja auch Gutgläubige verwirrt, wenn genügend lange genügend böse Dinge gestreut werden. Es war die Frage aufgetreten, kann man Paulus überhaupt noch glauben? Und deshalb haben die erfahrenen Brüder sich und Gott gefragt, was können wir tun? Paulus persönlich hätte gut damit leben können. Paulus lebt im Urteil Gottes. Paulus persönlich hätte sagen können, gut, wenn die mir sowas vorwerfen, dann ist es deren Problem. Gott weiß, wie es ist. Ich muss mich vor keinem Menschen rechtfertigen. Ihn hätte das nicht im Letzten umgehauen. Er hätte damit leben können. Aber es hätte seine Verkündigung behindert. Unter den Gläubigen wie unter den Ungläubigen. Und es hätte wahrscheinlich die Einheit von Heidenchristen und Judenchristen langfristig belastet, wenn Paulus in diesem schiefen Licht dargestellt gestanden hätte. Und er fragt sich jetzt auch, wie kann ich helfen, dass keine weiteren Vorurteile gegen die Heidenchristen aufgebaut werden? Und er macht das. Da steht dann dieser wunderbare Satz, einfach da nahm Paulus die Männer zu sich. Er macht's. Er schont sich selbst nicht. Er hat keine Gewissensprobleme, das zu tun. Es war ja nicht an sich falsch. Es war ja nicht an sich sündig geworden. Es trug ihm nur nicht zum Heil bei. Und warum tut er das? Er tut es nur aus Rücksichtnahme. Nur aus Rücksichtnahme. Schont er sich nicht an dieser Stelle. Das war für Paulus bestimmt eine Last. Das hat er nicht mal so mit links gemacht. Das glaube ich nicht. Er war ja auch kein Unbekannter. Er musste damit rechnen, dass seine Gegner feixen würden und sagen, na, Herr Paulus, jetzt ist er auch umgekippt, ist er doch eingeknickt, haben sie ihn doch über den Tisch gezogen, kehrt er doch reumütig wieder zurück. Es waren bestimmt solche Reden im Umlauf und er wusste das. Aber er hat sich nicht geschont, er hat es gemacht. Ihr Lieben, Rücksicht unter Christen bedeutet, sich selbst nicht zu schonen. Sind wir dazu bereit? Wohlgemerkt, es ging hier nicht um Lehrfragen. Es ging nicht um die Frage, wie wird man gerettet. Es ging auch nicht darum, wie Paulus unter den Heiden predigen sollte. Es ging einzig und allein darum, wie man mit bestimmten jüdischen Bräuchen und Traditionen, Ritualen und Gewohnheiten praktisch umgehen sollte. Allein darum ging es. Und Paulus reagiert in großer Freiheit. Ein Ausleger hat das so geschrieben, ein wirklich befreiter Geist wie Paulus lässt sich auch von dieser Freiheit nicht fesseln. Ein wirklich befreiter Geist wie Paulus lässt sich auch von dieser Freiheit nicht fesseln. Er hat die Freiheit hier aus Rücksichtnahme, dieses Gelübde gewissermaßen zu unterstützen und die Männer auf diesem Weg zu begleiten. Wie kann aktive Rücksichtnahme unter uns aussehen? Es kann so aussehen, dass wir auch eingehen auf kulturelle Bedingtheiten von Mitchristen, solange es nicht gegen das Wort Gottes ist. Dass wir da einfach aktiv Rücksicht nehmen, soweit es geht. Also in mancher russlanddeutschen Gemeinde würde es etwa Anstoß erregen, wenn eine Frau Hosen tragen würde. Und deswegen wäre es etwa für meine Frau, wenn sie in einen russlanddeutschen Gottesdienst geht, ganz normal, in jedem Fall auch einen Rock anzuziehen. Gut, auch bei uns ziehen viele Röcke an, aber das ist auch schön. Aber es geht jetzt um die Frage der Rücksichtnahme. Oder wenn es dort üblich ist, dass Männer und Frauen getrennt sitzen im Gottesdienst. Dann kann man doch darauf Rücksicht nehmen. Dann muss man nicht sagen, was ist das für eine komische Sitte. Dann kann man darauf Rücksicht nehmen auf die Geschwister dort und es tun. Oder wenn es etwa in einer Studentengemeinde üblich ist, dass alle sich duzen, dann kommt einem das, wenn man da erstmal hinkommt, vielleicht etwas seltsam vor. Aber wenn es dort so üblich ist und das dort empfunden wird so als ein Zeichen der innerchristlichen Verbundenheit, kann ich mich doch darauf einstellen. Kann ich doch darauf Rücksicht nehmen und darauf eingehen. Wissen Sie, viel wichtiger als die einzelne Handlung ist die innere Haltung. Es geht um unsere innere Haltung dabei. Rücksicht heißt, dass ich auch das, was mir fremd ist oder unbequem, dass ich bereit bin, das für den anderen zu tun. Aus Liebe, aus Rücksichtnahme. Und dass ich mich immer wieder frage, wie kann ich dem anderen helfen, von mir aus helfen, falsche Hürden abzubauen. Ohne inhaltliche Kompromisse. Wie gesagt, es geht hier nicht um Wahrheitsfragen. Es geht einfach um diese Rücksicht. In dem Rahmen, wo wir einfach Entscheidungsspielräume von der Bibel her haben. Und dass ich nicht sage, ist sein Problem, wenn er damit nicht klarkommt. Muss er eben sehen, wie er mit seiner komischen Tradition da irgendwie sich arrangiert. Nein, dass ich aktiv Rücksicht nehme und mich dabei auch selbst nicht schone. Das sollte unsere Haltung sein. Manche haben den Paulus dafür hart kritisiert, dass er seinen Brüdern aus dem Judentum hier so weit entgegengekommen ist. Manche haben ihn hart kritisiert und haben behauptet, dass das nicht mit seinen Briefen zusammenpasst. Aber das stimmt nicht. Wir haben doch vorhin die Lesung aus 1. Korinther 9 gehört. Und 1. Korinther 9 liest sich genau wie ein Kommentar zu dem, was Paulus hier tut. Da sagt er, ich bin frei von jedermann, aber ich habe mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die noch unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Also die Juden Christen waren natürlich nicht mehr unter dem Gesetz, aber die ungläubigen Juden, die Jesus als Messias ablehnen, die waren noch unter dem Gesetz. Und für viele seiner mitjüdischen Mitchristen, die also schon zu Jesus bekehrt waren, war es ja ein Wachstumsprozess, eine immer deutlichere, gesunde Distanz zu diesen Traditionen zu gewinnen und zu sehen, was können wir noch weiterführen? Sind wir innerlich davon schon frei genug, um es weiterführen zu können? Sind wir nicht in der Gefahr, im Hinterstübchen doch noch zu glauben, Jesus reicht nicht? Da mussten sie wirklich geistlich Klarheit bekommen. Und Paulus hat gesagt, alles, was ich tun kann, um euch dabei zu helfen und wo ich Rücksicht nehmen kann auf eure Empfindlichkeiten und auf euer Gewissen, da will ich das machen. Wissen Sie, das Motiv dahinter ist Liebe. Liebe sowohl zu den noch Ungläubigen, zu den fernstehenden Juden, als auch zu den judenchristlichen Mitchristen. Es geht nicht um inhaltliche Anpassung. Es geht nicht um das Runterspielen der Wahrheitsfrage. Es geht überhaupt nicht um faule Kompromisse. Wir dürfen in der Wahrheit, ihr Lieben, keine faulen Kompromisse machen. Und auch dafür ist Paulus uns ein Vorbild. Aber heute haben wir an zwei Säulen der jungen Gemeinde, an Jakobus und Paulus gesehen, wie aus Liebe Rücksicht wird. Kantige Typen, zarte Gewissen. Und gebe der Herr Jesus uns allen so ein zartes Gewissen. Lasse er das wachsen, mache uns sensibel in unserem Gewissen. Wir sind manchmal noch so stumpf, so in uns selbst auch abgeschottet. Ja, gebe er uns diese Rücksicht, diese Herzenshaltung, die liebevoll auf den anderen eingeht. Diese Rücksicht, die den anderen schont und sich selbst nicht schon. Der Jesus hat es in der Bergpredigt mit dem Bild von der zweiten Meile ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn jemand dich nötigt, eine Meile zu gehen, geh zwei. Ein römischer Soldat hatte das Recht, damals jeden Juden zu fordern, ihm sein Gepäck eine Meile weit zu tragen. Das steht dahinter. Das war gutes Recht. Eine Meile war Recht. Und Jesus überträgt das jetzt und sagt, wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, geh zwei. Nimm Rücksicht, schon dich nicht. Und ihr Lieben, in dieser Haltung wollen wir auch die Bibeltage angehen und den Menschen begegnen, die der Herr uns schickt. Und wie können wir ihnen am besten dienen? Das ist die Frage. Auch im Rahmen der Bibeltage. Wie können wir Jesus dienen bei den Bibeltagen? Das ist das Wichtigste. Wie können wir einander dienen? Uns einander dienen? Und wie können wir den Menschen dienen, die zu uns kommen? Lasst uns versuchen, den Besuchern nächste Woche die Zeit so stärkend und ermutigend wie möglich zu gestalten. Lasst uns das versuchen. Lasst uns das schon im Gebet vorbereiten. Sie sollen merken, dass wir ihnen um Jesu Willen gerne dienen. Das sollen sie spüren. Und woran sollen sie das spüren? An dem Eifer, mit dem wir versuchen, ihnen Gutes zu tun. Das sollen sie spüren, die Gäste, die zu uns kommen. Und sie sollen es spüren an der Freundlichkeit, mit der wir uns um sie kümmern und ihnen begegnen und ihnen dienen. Vorletzte Woche fand in Los Angeles wieder die große Hirtenkonferenz statt, mit mehr als 3000 Pastoren und Gemeindeleitern. Da kamen aus der Gemeinde mehr als 700 sogenannte Volunteers, also freiwillige Mitarbeiter von Gemeindegliedern. Einige haben extra eine Woche Urlaub genommen. Der Jüngste war 11 Jahre alt und der älteste Mitarbeiter über 90. Und sie haben alle mitgeholfen, diese Hirtenkonferenz für die Pastoren aus aller Welt zu gestalten. Einige von uns haben das vor einigen Jahren selbst erlebt. Und dass da eine solche Freundlichkeit, eine solche ermutigende geschwisterliche Liebe transportiert wird. Und das wollen wir auch tun. Und wenn von der Hirtenkonferenz die Anmeldebestätigung verschickt wird, dann steht da unten meistens der Satz drauf, we look forward to serving you. Wir freuen uns darauf, euch zu dienen. Und das soll auch unsere Botschaft und unsere Ausrichtung für die Bibeltage sein. Das sollten wir vielleicht auch demnächst auf eine Bestätigung der Anmeldung zu den Bibeltagen schreiben. We look forward to serving you. Wir freuen uns darauf, euch dienen zu können. Nicht nur bei den Bibeltagen. Sondern, ihr Lieben, diese Haltung, die nehmen wir, die wollen wir mitnehmen in unseren ganz normalen Gemeindealltag hinein. Dass wir den anderen schonen und dass wir uns selbst nicht schonen. Und dabei können wir Maß nehmen an diesen beiden Säulen, die uns heute Morgen in diesem Text begegnet sind, wie sie miteinander umgegangen sind, Paulus und Jakobus. So verschieden sie als Menschen waren, so unterschiedlich ihre ganze Lebensgeschichte war und ihre Glaubensgeschichte und ihre Bekehrungsgeschichte. Aber sie waren doch beide getrieben von der Liebe zu Jesus und von der Liebe zu seiner Gemeinde. Und deshalb passen auch ihre Briefe, so unterschiedlich sie sind, wunderbar zusammen. Wir werden das sehen, weil derselbe Heilige Geist diese Briefe inspiriert hat. Und darum dürfen wir gespannt sein darauf, wenn wir in der kommenden Woche unsere Römerreihe unterbrechen, um nun ein ganzes Wochenende lang den Jakobusbrief miteinander zu studieren. Und dabei werden wir manches von dem wiederfinden, was wir heute bei Jakobus gesehen haben. Andere schonen und mich selbst nicht schonen, wenn es dem anderen dient. Diese Herzenshaltung hat Jakobus bis zum Ziel bewahrt. Diese Herzenshaltung hat er mit seinem Sterben besiegelt. Etwa 5 Jahre nach dieser Szene, im Jahr 62 nach Christus, sitzt Paulus, der eine Protagonist, im Gefängnis in Rom. Und Jakobus hält noch die Stellung in Jerusalem, aber sie wird immer angefochtener. Die Bibel schweigt über sein Ende, aber beim Historiker des 2. Jahrhunderts, bei dem sogenannten Hegesippus, da findet sich eine ausführliche Notiz über seinen Märtyrertod. Und damit möchte ich schließen. Als selbst viele Führer des Volkes an Jesus zu glauben anfingen, entstand unter den jüdischen Theologen eine große Angst. Es könnte ein großer Teil ihrer Volksgenossen der christlichen Gemeinde nachlaufen und zu Jesus sich bekehren. Und dann haben sie Druck gemacht auf Jakobus, weil er ein starkes Standing, eine starke Position hatte. Auch noch im Judentum, er war bekannt. Und sie haben ihn gedrängt und gesagt, rede dem ganzen Volk zu, dass es sich nicht bezüglich der Person Jesus irre machen lassen soll. Stelle dich auf die Zinne des Teufels, auf die Zinne des Tempels, damit du dort oben gesehen wirst. Und dann sage dem Volk, dass sie nicht an Jesus glauben sollen. Sie haben enorm Druck gemacht auf ihn. Und Jakobus hat sich auf die Zinne des Tempels führen lassen und die Gelegenheit genutzt, Sie ahnen es schon, zu einem starken Zeugnis für Jesus. Der im Himmel zu Rechten Gottes thront, hat er gesagt, und der auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Und das hat eine solche Bewegung ausgelöst, sagt Hegesippus, dass viele der Anwesenden in den Lobpreis Hosianna dem Sohn Davids eingestimmt haben und dass etwas völlig anderes dabei herausgekommen ist, als die Schriftgelehrten und Pharisäer geplant hatten. Und dann hat es ihnen gereicht. Sie haben gesagt, wir haben ungeschickt gehandelt, dass wir Jesus noch zu so einem Zeugnis verholfen haben. Lasst uns jetzt hinaufsteigen und Jakobus hinabstürzen, damit sie aus Angst nicht mehr an ihn glauben. Und dann haben sie das getan mit den Worten, oh, auch der Gerechte hat sich irreführen lassen und stürzten ihn von der Zinne des Tempels herunter. Und weil er trotz des gewaltigen Sturz noch am Leben war, begannen sie ihn zu steinigen. Und dann wird über Jakobus berichtet, er soll auf seine Knie gefallen sein und mit den Worten Jesu gebetet haben, ich bitte dich, Herr Gott und Vater, verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und während ein Priester aus der Familie Rechab für ihn mit den Worten, haltet ein, was tut er? Er betet doch für euch. Tötet ihn nicht. Für Jakobus eintrat, schlug ihn ein Walker, das war ein bestimmtes Handwerk damals, schlug ihn ein Walker mit seinem Walkholz tot. Und Hegesippus schließt seinen Bericht mit den Worten, so starb er den Zeugentod. Man begrub ihn an derselben Stelle in der Nähe des Tempels. Jakobus war für Juden und Heiden ein glaubwürdiger Zeuge der Messianität Jesu. Bald nach seinem Tod folgte die Belagerung durch Vespasian. Zitat Ende. Und hier sehen wir zum Schluss nochmal, selbst als es ihn das Leben kostete, hat Jakobus sich nicht geschont. Er hat sich nicht geschont bis zum Schluss. Und dem allmächtigen Gott hat es gefallen, uns von diesem Zeugnis ein Vermächtnis zu hinterlassen. Das ist der Jakobusbrief. Und möge das Studium des Jakobusbriefes dazu beitragen, dass auch wir zunehmend ein zartes Gewissen bekommen und dass wir so Jesus und einander in Liebe dienen. Amen.